St. Pauli Stories, ein Podcast des Millerntor. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt beim Millerntor, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Stories, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Vielmehr St. Pauli-Stories eben.
Moin! Moin und herzlich willkommen bei Vielmehr St. Pauli-Stories Nummer 6. Und ich bin hier heute in der SAE, im SAE-Institut. Das ist eine private Uni für Medien, kann man so grob sagen. Meine heutige Gästin, aber besser gesagt, ich bin eher bei ihr zu Gast. Die studiert hier Musikbusiness. Und ich hoffe, dass wir heute mal eine richtig geile Tonaufnahme haben, weil das ist ja alles hochprofessionell. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Natalia. Wie geht es dir?
Hi Debbie, vielen lieben Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut und ich freue mich auch, bei deinem Podcast teilzunehmen. Und ja, ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also erstmal, wie immer, werden wir so ein bisschen über deine Fankarriere sprechen, weil ich muss kurz anteasern, Natalia macht unglaublich viel. Die spielt Bratsche, die ist in der Flüchtlingshilfe aktiv und hat schon in vielen Orchestern gespielt, hat ein eigenes Projekt jetzt mit Melodic Techno, mit Bratsche in die Welt gerufen oder sich überlegt und ja, spielt auch noch Fußball bei unserem Verein und geht auch zu uns beim FC St. Pauli ins Stadion. Und damit beginnen wir wie immer mit deiner Fankarriere. Du bist ja mit 18 nach Deutschland gekommen. Du kommst ja aus St. Petersburg.
Genau, ich komme aus St. Petersburg, bin mit 18 nach Deutschland. Mein erster Stadt war Rostock. Mhm. Da bin ich gelandet, weil ich habe Platz in der Hochschule für Musik bekommen bei einem Professor, der Solist bei der Staatsoper in Berlin ist und der ist sehr, sehr gut und der hat mich angenommen. Da habe ich meine Reise gestartet.
Rostock?
Rostock, ja.
Okay, und wie bist du denn von Rostock nach St. Pauli gekommen?
Ja, dann war die Geschichte folgendes, dass ich habe einen Jungen kennengelernt und das ist mein Ex-Freund. Und der ist ein Aktivist aus Moskau und aus politischen Gründen, der musste nach Deutschland fliehen und St. Pauli hat ihn sehr, sehr gut angenommen. Und dann, der hat mir Tür zu St. Pauli geöffnet, also der hat mir die St. Pauli-Welt gezeigt. Und
Ein Glück, wir freuen uns. Ja, sehr gut. Und weißt du denn noch, wann du so das erste Mal im Stadion warst, was dein erstes Spiel war?
Ja, das war im 2012. Mein erstes Spiel, natürlich kann ich nicht mehr erinnern, aber ja, nur halt die gefühlmäßig.
Sehr gut. Und bist du auch schon auswärts gefahren jetzt so?
Ich bin noch nie auswärts eigentlich gefahren. Das habe ich noch vor.
Genau. Ja.
Das wird bestimmt passieren.
Du bist ja auch beim Fanclub Dörtebäcker. Vielleicht können wir ja da bald oder du bald mit denen ja nochmal auswärts fahren. Kann man ja nochmal sehen.
Ja, es kann auf jeden Fall passieren.
Genau. Und hast du denn irgendwie so ein richtig tolles Erlebnis mit St. Pauli, was du so in Erinnerung hast?
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt letztens eine tolle Erinnerung. Das war die Saisoneröffnung und ich war am Stadion. Das war Spiel gegen Nürnberg. Mhm. Und die Saisoneröffnungsstimmung war einfach fantastisch. Also ich könnte bisher immer schwierig die Karten bekommen und somit halt jetzt bin ein bisschen öfters im Stadion. Ja, und diese City mhm. finde ich super. Also allgemein die Stimmung ist wahnsinnig und unvergleichbar.
Das hört man doch gerne. Und damit hätten wir auch geklärt, was du so an unserer Fanszene liebst. was magst du denn nicht so an unserer Fanszene? Hast du da irgendwas?
Ich würde sagen, es gibt keine konkrete Falle, was ich nicht mag. Ich weiß ein bisschen und sehe, dass die Toleranz zu unterschiedlichen Projekten zeigen noch mehr öffentliche und präsenter, sowie Unterstützung bei Juventa oder Sevoc.
Das ja. wäre schön. Gibt es ja schon immer so ein bisschen was, aber da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Und genau, du hast gerade schon erzählt, dass du beim Fanclub Dörtebäcker bist. Da war ja letztes Mal war ja Alen hier, die ist da ja auch. Und wie bist du denn dazu gekommen?
Genau, die haben mich vorgeschlagen und dann hat es geklappt. Also die haben abgestimmt und dann ich wurde angenommen.
Verständlicherweise.
Das freut mich ja.
Du spielst auch Fußball immer noch. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Überschneidung. Also spielst du auch mit den Frauen von Dörtebäcker zusammen Fußball?
Genau. Es ist mehrere Frauen von Dörtebäcker sind auch in meinem Team. Das ist U35. Mhm. Alte Schachteln nennen wir uns.
Ganz alte Schachteln, U35.
Ja, und da spielen wir auch noch zusammen. Wir spielen auch, wir haben bei Antira gespielt, aber es ist halt nur Dirties. Aber wir sind auch zusammen in St. Pauli-Team.
Okay, und seit wann spielst du Fußball?
Ich habe eigentlich bei St. Pauli angefangen, als ich nach Deutschland umgezogen bin. Das war vielleicht Jahr 2013, 14. Da habe ich bei zweiter Frauen noch angefangen und nicht so ganz lange gespielt. Dann bin ich umgezogen aus Hamburg. Ich war weg 6 Jahre. Sechs, 7 Jahre war ich weg. Und jetzt bin ich wieder seit September da. Und ja, sofort bin wieder angeklopft, eingestiegen. Und seit ungefähr Oktober spiele ich mit.
I'm back. Sehr gut. Welche Position?
Am besten wäre ich, am liebsten werde ich gerne im Tor immer stehen.
Okay.
Also ich liebe die Sachen fangen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen Gabe von mir. Mhm. Und aber wir suchen jetzt nach meiner richtigen Position im Feld und ganz genau, was ich weiß, im Mittelfeld fühle ich mich nicht so ganz wohl.
Okay, also eher defensiv wahrscheinlich, wenn du im Tor oder muss vielleicht auch doch was Offensiveres? Ist noch ganz offen, oder
wie? Es ist noch offen.
Okay, sind wir gespannt.
Geklärt, ja.
Wie oft trainiert ihr denn?
Wir trainieren einmal pro Woche.
Mhm.
Ja. Wir sind halt alte Schachtel.
Ja.
Und dürfen nicht uns sehr stark anstrengen.
Ja, völlig verständlich. Und auch dann aber hier direkt, wir sind ja hier gerade im Bunker, direkt nebenan auf den Kunstrasenplätzen.
Ja, genau. Wir sind direkt da auf den Plätzen, immer unterschiedlich.
Okay, und dann habt ihr aber auch Spiele, oder ist das zu aufregend?
Wir haben doch Spiele. Jetzt habe ich Kalender angeschaut und wir haben eigentlich schon im September 4 Spiele am Start.
Mhm.
Es ist auch unterschiedlich. Also wir spielen manchmal 2 Spiele im Monat, aber es ist natürlich läuft normalerweise jede Woche.
Okay.
Am Wochenende.
Ah ja, immer am Wochenende.
Ja, ich habe die Saison läuft, ja.
Ich habe ja auch mal Fußball gespielt und auch bei St. Pauli und dann haben wir immer damals, da gab es ja noch nicht so viel digital und so, dann haben wir immer so einen kleinen Zettel bekommen mit der Uhrzeit, wann wir dann am Samstag pünktlich zum Spiel da sein müssen und bei mir stand dann immer eine andere Uhrzeit drauf als bei den anderen, weil ich immer zu spät gekommen bin und irgendwann habe ich das dann gecheckt, dass es dann halt, dass bei mir dann irgendwie, keine Ahnung, 8.30 Uhr stand und bei allen anderen 9 und dann bin ich trotzdem immer wieder zu spät gekommen. Also meine Fußballkarriere, auch aus anderen Gründen, war nicht so erfolgreich.
Okay, ne?
ja, aber hast du denn überhaupt dafür Zeit? Weil du machst ja so viel anderen Kram noch, aber du hast dann schon noch die Zeit zum Fußballspielen.
Ja, bei uns geht in die erste Reihe natürlich nicht um Leistungssport. Es ist mehr um Spaß und zusammen Zeit zu verbringen. Natürlich ist es tatsächlich bei mir, muss ich vieles anpassen, weil am Wochenende habe ich auch Konzerte. Und jetzt, dieses ganze letztes Jahr war Studium am Start. Also ich musste ziemlich gut kombinieren. Ich bin da, wenn ich kann, wenn ich Zeit habe.
Okay, aber das passt ja dann auch ganz gut, dass es nicht ganz so doll leistungsbezogen ist. Ne? Dann kannst du das ja ganz gut.
Ja, es ist gar nicht leistungsbezogen,
nicht ganz so doll. Hast du denn allgemein das Gefühl, dass Frauenfußball wichtig ist beim FC St. Pauli oder ist da auch noch Luft nach oben?
Ich finde, zurzeit befinden wir uns in guter Phase, dass die, es gibt auch jetzt erste Frauen, die sehr leistungsorientiert sind, zweite Frauen, die auch sehr gut am Start sind. Es gibt, glaube ich, eine oder zwei Teams jetzt mehr als vorher. Auf jeden Fall, es wird sehr stark unterstützt und ich finde, es ist toll, dass man lässt Mädels das machen, was die wollen, was die, wo die gerne sich wohlfühlen und Talente haben. Und ja, potenziell nach oben gibt es immer, ich glaube, in alle möglichen Bereichen und Hauptsache, dass es läuft, es wird unterstützt und ja, auf jeden Fall. Die Mädels freuen sich.
Ja, das auf jeden Fall und es hat schon eine Entwicklung, was ich jetzt so sehe, also bei mir ist es wirklich jetzt schon, ach Gott, 15 Jahre her, dass ich gespielt habe. Aber das war schon mal ein weiter Unterschied wie zu jetzt. Also jetzt gibt es ja wirklich doch schon einige Teams und einiges mehr an Unterstützung, würde ich sagen. Aber ich denke schon auch noch Luft nach oben. Aber immerhin geht es in die richtige Richtung.
Richtige Richtung.
Ja. So, und jetzt müssen wir aber auch nochmal auf deine Musikkarriere, die ja noch lange nicht vorbei ist und die ja gerade so ein bisschen steil geht, würde ich mal sagen, oder schon sehr lange steil geht, sprechen. Ich finde das ja auch ganz schön, dass heute mal so ein bisschen anderes Thema ist, weil du hast ja dann schon so eine Karriere, die nicht so St. Pauli-typisch ist, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt jetzt, glaube ich, gibt es bestimmt auch noch einige andere, aber ich kenne nicht so viele andere, die so eher aus dem klassischen Musikbereich kommen. Und du hast ja die Hochschule für Musik abgeschlossen, ne? Und wo, genau. Wo hast du da studiert?
Genau, ich habe angefangen im Rostock. Dann bin ich, ich habe dann ein bisschen Pause gemacht und dann wieder angefangen in Bremen bei einer niederländischen Professorin, also sie hat niederländische Herkunft. Das ist eine Frau.
Sehr gut.
Genau, und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Da habe ich meinen Abschluss gemacht in Bremen, Hochschule für Musik.
Ah ja, in Bremen. Und du spielst ja Bratsche.
Genau.
Das ist ja Viola, kann man dazu auch sagen, ne? Also
genau,
nicht,
auf Englisch.
Nicht die Violine, sondern die Viola.
Genau.
Kannst du nochmal erklären, was das für ein Instrument ist?
Ja. Ja, Bratsche hört man tatsächlich selten. Es ist ein sehr unpräsentes Instrument, was total schade ist und was ich eigentlich vorhabe, das ein bisschen präsenter zu machen. Und zwar, Unterschied liegt, dass Violin, Geige, die ist körperlich kleiner ist, die hat auch Stimmung, also die Saiten liegen höher, die sind höher gestimmt und die Bratsche hat eine zwischen Geige und Cello liegende Saiten, also liegende Stimmen. Und das macht für die Bratsche schön, weil die hat eine menschliche Stimme, die ist ein bisschen tiefer, die quietscht nicht und kommt natürlicher an. Und deswegen viele eigentlich lieben Bratsche, aber viele kennen überhaupt nicht die Bratsche. Es liegt auch an, dass die Bratsche wird in klassischer Musikwelt nicht als technisches Instrument genommen, weil die auch größer ist, also die Mensur für Finger sind größer, somit halt die Finger schaffen nicht schnell zu sein und technischer zu sein wie bei der Violine. Und das hat auch eine Rolle im Orchester, die begleitend ist. Also das ist eine Bass-Sektion und deswegen man kennt mehr erste Geige, zweite Geige. Mhm. Dann kommt Bratsche dazwischen, eigentlich wir sind direkt in der Mitte. Und dann rechts von Dirigent befinden sich Cellos. Genau, deswegen kennt man halt nicht. Und die Bratsche wurde erst so im 20. Jahrhundert, erstmal die Solostücke wurden angefangen zu, von Komponisten zu befassen. Auch dann, es wurde technischer, die Leute haben sich entwickelt und angefangen technischer zu spielen und haben dann die Bratsche allgemein auf die Bühne präsenter gemacht. Ja, das ist halt der Unterschied.
Okay, also es ist aber schon so, dass Geige und Bratsche, weil also als Laie denkt man immer, das ist so eine größere Geige.
Genau, das ist eine größere Geige,
genau.
Kann man sagen. Aber es ist halt
die
nicht
tiefer
das Gleiche.
Gestimmt ist.
Genau.
So, ne, in meinen Laienworten mal ausgedrückt. Und die stehen, wie du gerade schon erklärt hast, im Orchester auch zusammen. Und wie kamst du denn zur Bratsche? Also hast du das schon in Kindheitstagen dann irgendwie dir überlegt oder wie kam das?
Ja, genau. Also ich habe eigentlich angefangen, als ich 6 Jahre alt war, Geige zu spielen. Natürlich, man fängt erstmal mit der Geige, weil es gibt keine kleine Bratsche. Weil die Instrumenten sind
zu,
auch...
zu groß für ein Kind sozusagen.
Ja, also okay. die Instrumenten sind auch nach Größe, man wählt die nach Größe, also desto größer wird Kind sein, dann größer wird auch Instrument, muss angepasst werden. Und damals gab es noch keine kleinen Bratschen, jetzt gibt es auch kleine Bratschen.
Okay.
Damals nicht. Ich habe mit Geige angefangen und dann, als ich 12 Jahre alt war, dann habe ich zur Bratsche gewechselt. Das hat mir immer gefallen, erstmal wie das Instrument klingt. Und ich habe mich ausprobiert bei der Professorin, einen Unterricht genommen und das hat mich total überzeugt. Also seitdem bin ich Bratschistin.
Und wie viele hast du? Eine? Oder wie viele hat man da so?
Bratschen?
Ja.
Ich habe tatsächlich 2 akustische Bratschen und 2 Elektrobratschen.
Okay, doch paar mehr. Nicht schlecht. Und in deiner Familie war das dann auch so, dass auch viele andere schon Musikinstrumente gespielt haben? Oder wie ist es dazu gekommen, dass du...
Ich habe tatsächlich keine Musiker in meiner Familie.
Okay.
Es ist dazu gekommen, dass ich auf der Straße 2 Jungs spielen gesehen und war total überzeugt und habe da stundenlang gestanden, bis die zu Ende waren. Und dann habe ich einfach meine Mom gesagt, hey, wir müssen in die Musikschule, ich brauche spielen. Also ich war klein, aber ich hoffe, ich weiß nicht, wie ich mich damals ausgedrückt habe. Auf jeden Fall, sie hat mein Message verstanden, hat mich zur Musikschule gebracht und hat einen sehr wichtigen Schritt eigentlich gemacht für mein Leben. Aber ich habe... keine musikalische Unterstützung bekommen von meiner Familie, das fehlt mir.
Mhm.
Trotzdem habe ich das irgendwie durchgekämpft und gekriegt.
Ja, super. Also sehr, sehr schön. Und so allgemein, wenn wir jetzt ja hier mal bei meinem Podcast sind, der ja auch immer Flinter vorstellt, die in Berufen arbeiten, wo Männer überpräsentiert sind. Ist das denn bei der Bratsche? Sind das so allgemein? Kann man das sagen? Spielen das mehr Männer oder mehr Frauen?
Ich glaube, Männer sind überall allgemein dominanter und präsenter. Was mir auffällt, die Namen, die größten Namen von Bratschisten, die ich kenne, die sind eigentlich die Mehrheit von Frauen tatsächlich. Es gibt eine sehr gute deutsche Bratscherin, Spielerin und Professorin, Tabea Zimmermann. Und es gibt eine Nabuko Imai, das ist eine japanische Bratschistin.
Mhm.
Es gibt eine sehr bekannte deutsche Bratschenspieler Nils Mönkemeyer. Und es gibt auch noch ein paar männliche Namen. Aber schon eigentlich ganz gut, dass die Frauen auch ganz gut unterwegs sind
ja.
mit der Bratsche. Trotzdem, ich finde allgemein, dass die männliche Dominanz immer noch überall in jedem Beruf, glaube
ich. Ja, aber auch so allgemein im Orchester sind, glaube ich, auch immer mehr Männer als Frauen.
Ja, genau. Das ist absolut der Fall, dass auch geschichtlich gesehen Frauen wurden erst vor ungefähr 50, 60 Jahren erstmal erlaubt und anerkannt, im Orchester zu spielen. Es hat sich eigentlich rasant entwickelt durch diese Jahre, dass heutzutage man sieht, bei manchen Orchestern so wie ja, 40% Besetzung von Frauen. Mhm. Ja, das jetzt gerade läuft viel, viel besser, muss ich sagen. Aber im Orchester, zum Beispiel, wenn wir Wiener Philharmonie nehmen oder Berliner Philharmonie, da gab es einfach eine wirklich Aufnahme, so wie Verbot. Also es war nicht die Frage, Frauen im Orchester spielen zu sehen.
Okay, krass. Und du hast aber auch schon in vielen Orchestern gespielt.
Genau, ich habe, seit ich 12 bin, um die Welt gereist mit dem Orchester und gespielt.
Und wo hast du gespielt? In welchen Orchestern?
Ich habe die Lieblingserfahrung war in Bayreuth zu spielen, Bayreuth Festival. Da war ich dreimal und das läuft immer im August, im Sommer. Das ist sehr schöne, große Bühnen, sehr schöne Erfahrung mit tollen Musikern aus der ganzen Welt. Sonst, es war viele Orchester, also es war ganz unterschiedlich, auch während des Studiums, wir spielen immer in ganz unterschiedlichen Besetzungen, Orchestern. Wir kommen auch unterschiedliche Mucken, sowie ein bisschen Geld zu verdienen. Sowie auch professionell. Ich habe mich entschieden, professionell ins Orchester nicht zu gehen, weil das parallel habe ich mein Solo-Projekt angefangen und da habe ich meine ganze Energie und Zeit investiert.
Ja, und da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal genauer drauf. Aber nochmal kurz zum Orchester. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sagst, das sind immer völlig fremde Personen, die dann zusammen spielen, aber das muss doch, wie probt man denn da? Weil, wie geht das denn, wenn man sich gar nicht kennt?
Es gibt unterschiedliche Orchester. Ja. Es gibt feste Orchester, selbstverständlich. Und es gibt Zeitorchester, so wie für die Projekte. Gemacht Orchester und wenn ich jetzt die Orchester nehme, die sich schnell zusammenstellen sollte, das funktioniert so, dass wir einfach eine oder zwei Wochen lang täglich von 6 bis 8 Stunden pro Tag nonstop einfach üben, üben und dann irgendwann, es wird absolut perfekt und 2 Wochen. Nicht nur 2 Wochen, es kann auch 1 Monat sein, aber es ist tägliche Üben und dann kommt man auf die Bühne und dann spielt man eine Reihe von Konzerten.
Ah, und dann ist es aber so, dass man dann mit allen immer probt oder proben die Geigen und Bratschen zusammen? Oder
ja, es ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Man probt zusammen, man kann sich lernen und dann auch es gibt Gruppenproben, sodass erste Geige, zweite Geige getrennt oder zusammen oder Bratschen getrennt, dann Cellos getrennt. Also jede Gruppe probt auch komplett getrennt und manchmal probt auch zum Beispiel Streichergruppe dann zusammen, so die alle streichen oder alle Holzbläser oder alle Metallbläser oder Schlagzeuge mit Bläser. Also es ist wirklich aufgeteilt Gruppen, dann die, also kleine Gruppen, dann Gruppen zusammen nach Sektion und dann ganzen Orchester zusammen.
Ah ja, okay. Also ich habe aber auch gelesen, dass im Orchester schon so eine klare Hierarchie da dann auch ist und dass je höher die Position, desto weniger Frauen auch nochmal.
Ja, es ist tatsächlich so, weil es ist immer noch die Meinung in klassischer Musik, dass die Frauen nicht so ganz gut leiten können, also dass die auch Mehrheit von Besitzern im Orchester Männer sind und die wollen auch ungern von einer Frau geleitet werden. Gibt es aber jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr und mehr. Es wird besser, es ist auch heutzutage die Anteil bei Führungspositionen liegt bei 20% im okay. Orchester. Es ist nicht viel, aber es ist schon was. Auf jeden Fall, ja.
Es gibt tut sich noch, was.
Ja, es tut sich was. Es ist auch, ja, hoffe, es wird sich was verbessern.
Ja. Und hörst du denn auch privat viel klassische Musik oder ist das wirklich eher so nur dein Beruf sozusagen?
Als ich klassische Musik studiert habe, natürlich, ich musste täglich im Orchester spielen mhm. und oft selbstverständlich auch Stücke hören, damit ich die auch zu Hause lerne und mich vorbereite. Jetzt höre ich die weniger. Ich habe eine ein bisschen Ausruhepause, weil es war echt sehr intensive 20 Jahre oder mehr klassische Musik. Mhm. Jetzt aber lerne ich sehr, sehr, sehr viel elektronische Musik kennen und brauche das einfach täglich zu hören, um meine Kenntnisse zu verbreiten. Und aber ich mische sehr gerne klassische Musik. Also ich höre immer noch parallel klassische Musik und immer, wenn mir was Neues oder Altes auffällt, was ich remixen kann, das schreibe ich mir immer auf.
Ja, sehr gut. Und das, aber ich finde das halt total spannend, weil du ja auch schon lange dann halt bei uns auch in der Fanszene bist und in einem linken Umfeld, würde ich jetzt mal sagen, und Punkrock-Umfeld. Und dann stelle ich mir so vor, wie du dann halt die Woche über immer klassische Musik und dann bist du am Wochenende auf einem Punkrock-Konzert. Was macht das mit dir?
Ja, tatsächlich. Es war auch so, dass als ich noch vor 7 Jahren in Hamburg gewohnt habe, ich war noch am Studieren, also klassische Musik studieren. Und da habe ich die ganze Punkrock-Szene kennengelernt und davor natürlich Jesuskinds.
Yeah.
Und öfters bei deren Konzerten gewesen oder öfters damals in Skorbut gewesen.
Yeah.
Und ja, es ist komplett natürlich unterschiedliche Welten. Und ja, ich habe das halt in meinem Kopf irgendwie kombiniert. Auf einmal, ich kam klar damit. Also es hat mich nirgendwie erschrocken oder vielleicht bin ich einfach ein bisschen rebellisch,
ja, rebellische sehr Person. Gut.
Deswegen ja, hat mich auch einigermaßen inspiriert.
Ja, auf jeden Fall super. Und du hast ja auch gerade schon erzählt, dass du jetzt ganz viel elektronische Musik dich da so ein bisschen weitergebildet hast, kann man ja schon sagen. Und jetzt hast du ja dein Projekt Nano Viola. Seit wann gibt es das ins Leben gerufen?
Nano Viola habe ich angefangen, noch als ich ja, studiert habe. Also die Namen gibt es eigentlich schon länger. Nur halt die Musikgenres haben sich rasant gewechselt. Als ich angefangen habe, habe ich nur noch gelernt, angefangen zu experimentieren, was überhaupt Musikproduction angeht. Ich arbeite mit dem Software Ableton und da einfach unterschiedliche Knöpfe gedrückt und dann Klang rausgeholt und war happy. Aber jetzt Nano Viola hat ganz, ganz andere Niveau und es gibt ein Projekt seit einem Jahr, den ich angefangen habe, das ist Juli 2021. Mhm. Da habe ich mein erstes Release rausgebracht in diese Genre, wo ich jetzt tätig bin. Das ist die Melodic House, Melodic Techno. Ganz genau, diese Genre heißt Future Rave. Das ist eine neue Genre in elektronischer Szene. Und ich kombiniere das, diese Genre Future Rave, mit Melodic Techno.
Okay, und der Name Nano Viola, was bedeutet ja. der?
Der Name bedeutet halt Natalia,
ja.
Novikova
ah.
und dann Viola.
Ja, okay, das heißt, du bist so eine Art, um das jetzt mal wieder laienhaft auszudrücken, DJ mit Bratsche.
Richtig, genau.
Aber wie geht das denn, dass du beides machst? Weil du kannst ja nicht gleichzeitig Bratsche spielen und Knöpfe drücken, oder? Oder wie geht das?
Ja, doch, es geht. Also diese Musik, was ich spiele, das ist am meisten meine Musik. Ich spiele auch Musik von meinen Kollegen und kombiniere auch da Bratsche. Aber ich teile das auf, so dass ich in Breaks Bratsche spiele oder in Drops. Also halt, meine Musik ist sehr melodisch, trotz dass das elektronische Musik ist und Richtung Techno geht. Es hat viele Melodien und da versuche ich deswegen das zu kombinieren, dass ich bei Live-Show Bratsche raushole und schnell die mal spiele. Natürlich, ich übe das alles und es ist schon herausfordernd und ich überlaste auch die Zuhörer nicht, dass ich nicht nur klassische Musik liefere, das eigentlich mehr um elektronische Musik angeht, aber auch mit klassischen Elementen und bratschen Elementen. Also es ist ein bisschen eine Show.
Ja, also ich merke schon, ich muss mal auf jeden Fall, ich habe ja leider dich noch nicht gesehen, ich muss das auf jeden Fall bald mir mal anschauen, weil das klingt nicht nur gut, sondern auch spannend.
Das hoffe ich.
Ja, genau. Glaubst du denn auch, dass du Menschen, die sich vielleicht nicht für Klassik interessieren, wie ich jetzt so im Allgemeinen, dass du solche Menschen vielleicht auch dazu bringst, durch das Projekt eher an Klassik Interesse zu finden oder was?
Ja, das will ich hoffen. Also das ist natürlich mein Plan, klassische Musik mehr präsenter zu machen und auch vor allem Bratsche bekannter zu machen, deswegen auch dieses Instrument in meinen Namen zu hören. Und ich versuche immer bei jedem Interview und Pressrelease immer ganz deutlich sagen, dass es ist nicht Violine, es ist Bratsche. Mhm. Deswegen, ja, will ich hoffen, dass ich mehr Leute anziehen kann zu klassischer Musik oder zu einer Hybrid mindestens.
Ja, ja, also ich denke doch. Und ich habe jetzt auch auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du da ja auch Vocals mit drin hast. Also es ist ja nicht nur Bratsche und elektronische Musik. Ist das deine Stimme oder ist es?
Es ist nicht meine Stimme, bis jetzt nicht.
Das kommt dann noch.
Mindestens nicht, wenn es Singen angeht. Ich arbeite mit Sängerinnen und bei manchen Songs benutze ich immer noch so Samples. Aber ich tendiere natürlich, die Talente zu entdecken und Möglichkeit zu geben, kollaborieren. Und mein letzter Song, das ist eher Intro, da habe ich Vocals, aber das ist nicht Vocals, das ist nur Text, gesprochener Text, das ist tatsächlich meine Stimme.
Ah ja, nicht schlecht. Und was ich auf deiner Instagram-Seite auch sehr bewundert habe, waren die wirklich aufwendig produzierten Videos. Wer macht die?
Ich suche nach Leuten, die Content kreieren können, weil heutzutage ist visuelle Content das A und O. Also dass ich Musikindustrie studiere, Musikbusiness studiere und ich verstehe ganz gut heute, dass eigentlich Musik, es ist nur 30% Erfahrung und 70% liegt an Marketing. Mhm. Hört sich schrecklich an, mag ich das überhaupt nicht. Das heißt, dass komplett die Musiker, die extrem talentiert sind, haben keine Chance überhaupt zu überleben oder Projekt durchzuführen, nur durch diese Regeln, die entstehen. Somit, weil ich investiere sehr viel Zeit und Energie in meinem Projekt und ich möchte sehr gerne sichtbar sein, dafür gehe ich diese Regeln an und versuche Marketing sehr gut zu gestalten. Somit braucht man visuelle Content in eine hochwertige Format zu liefern.
Ja, also schaut euch auf jeden Fall mal die Instagram-Seite an von Nano Viola. Es ist sehr, sehr schöne und interessante Videos und man kann dann auch gleich mal einen Eindruck gewinnen von dieser Musikrichtung. Und dann ist ja Folgendes passiert. Du bist jetzt in den Trance-Charts.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke,
was ist das für ein Gefühl?
Es ist ein schönes Gefühl, dass dieser Track betrifft nicht so ganz meine Genre. Es war eine Kollaboration, Psy-Trance zu machen. Mhm. Ich war nach dem Release ganzen Monat in Top 10 und dann plötzlich bin zu erster Platz gelandet.
Geil, herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Und jetzt wollen wir doch alle auch mal wissen, wo wir das Ganze uns dann mal angucken können. Wo sind die nächsten Auftritte?
Mit Auftritten mache ich jetzt, fange ich an. Und zwar, ich wurde eingeladen bei CSD am 6. August bei der Mainstage sofort zu spielen. Mhm. Das wird um 12 Uhr nachts passieren. Ich werde die Open Party, After Party eröffnen.
After Show, ja.
Ja, genau. Und da kann man mich sehen.
Super! Also das heißt, ist es dein erster Auftritt dann so richtig?
Es ist nicht so ganz erster, aber es ist ein erster großer Auftritt auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das Blöde ist ja so ein bisschen, dass am 6.8. ja auch die Veranstaltung ist, die du seit sehr langer Zeit organisierst, nämlich das Konzert See No Difference.
Das stimmt.
Aber wie kriegst du das jetzt hin, wenn du dann auch noch beim CSD auftreten musst?
Ja, Konzert fängt dann um 19 Uhr und dann die Bands werden bis ungefähr halb elf spielen. Dann fängt Aftershow-Party und aber nachdem alle Bands gespielt haben, bin ich dann weg. Muss ich zu meiner Aftershow-Party.
Vielleicht kommst du ja dann nochmal wieder. Aber wie kam es denn dazu? Wer hat dich denn da gefragt vom CSD?
Es gibt Wunderbar bei Teilstraße. Die
Bar, ja.
Die organisieren eigentlich die ganze Parade am 6. August CSD und 13 Veranstaltungen. Und die haben mich tatsächlich im Instagram gefunden und mich dort eingeladen. Die haben meinen Song gehört, die ich allerletztens gemacht habe. Und das, es geht um... ich spreche gegen jegliche Diskriminierungen und Toleranz für alle, also gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie.
Sehr gut.
Und die wollten das gerne, dass ich das auch spiele.
Macht Sinn, würde ich sagen.
Ja.
Sehr gut. Und was sind denn so deine Ziele noch mit Nano Viola? Was passiert so in der Zukunft noch?
Ja, die Ziele natürlich, mehr Konzerte zu spielen und auch mit meiner Musik die richtigen Werte zu vermitteln. Das ist mein allererstes Spiel, dass ich mich ausdrücken kann und durch die Musik auch die Liebe und gute Werte und Emotionen anliefern kann. Ja, ich freue mich, dass ich... diesen Beruf habe und dass ich positiv wirken darf. Natürlich, mein Ziel ist halt, die keine Bullshit liefern, sondern tatsächlich versuchen, was zu bewegen mit meiner Musik. Und ich hoffe, es klappt. Es ist halt sehr ungewöhnlich, Elektronik, Klassik,
irgendwie ich finde es eine super Idee.
Ist nicht dazu passend, das ist kein Punkrock, ja, die...
Ja, aber muss ja auch nicht, ne? Also man kann ja auch offen sein. Und ich finde es halt echt gerade total schön, wie du es ausgedrückt hast, dass du was bewegen möchtest mit deiner Musik. Und du machst ja auch wirklich sehr viel im Bereich der Flüchtlingshilfe sozusagen, engagierst dich auch viel und jetzt müssen wir leider noch mal ein bisschen über den Ukraine-Krieg sprechen. Und das Konzert, was wir eben schon mal angesprochen haben, hast du dir ja auch überlegt, weil der Ukraine-Krieg ausgebrochen war, hier viele Geflüchtete ankamen und du auch schon viel gemacht hast, aber du auch gedacht hast, ich möchte auch nochmal Menschen aus der Ukraine auf die Bühne bringen und für die auch Geld sammeln. Das war so die Intention.
Genau, das war die Idee, dass ich Geld dann von den Einnahmen an Taxi for Solidarity spenden kann. Wir beleuchten aber auch Juventa und möchten, dass mehr Menschen über diesen Fall erfahren.
Mhm.
Und,
Sind Angeklagte, die im Mittelmeer Flüchtete gerettet haben und deswegen jetzt vor Gericht stehen.
Richtig, die angeklagte Kapitänin. Wir werden auch Darius aus Hamburg und Hendrik aus Bremen auf der Bühne einladen und sowie auch wichtig halt die finanziell Leute, die jetzt direkt in die Ukraine reinfahren, finanziell unterstützen. Natürlich da hinten spricht meine Herkunft größtenteils. Es ist nicht so, dass ich sehe, dass es nur da die Hilfe benötigt wird. Ich sehe, dass es allgemein gibt sehr viele Baustellen und Probleme. Aber meine Herkunft gerade halt, ja, ich bin am Leiden und es ist schmerzhaft für mich. Mhm. Deswegen, ich möchte sehr gerne einen Teil, wo ich irgendwie helfen kann, helfen. Ja, deswegen, ja. Das ist die Idee.
Und Taxi for Solidarity, genau, hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, das sind ja auch GenossInnen von uns, die halt an die Grenze fahren und auch teilweise in die Ukraine rein, Menschen dort wieder mitnehmen und aber auch Güter dorthin bringen, Hilfsgüter. Und die sind, leisten eine ganz, ganz tolle Arbeit und die brauchen auf jeden Fall auch Unterstützung. Genau, am 24. Februar hat Putin die Ukraine angegriffen. Was hast du denn an diesem Tag gefühlt? Wie war das für dich?
Ja, das war ein sehr schlechter Tag. Es war vorgesehen, wir haben das erwartet, schon eigentlich seit Anfang des Monats. Und das war sehr große Unruhe schon vorher. Ich muss sagen, der Tag war natürlich eine große Katastrophe, aber nicht nur der 24. Alle Tage danach und bis jetzt. Also das, was gerade läuft, es ist eine große Katastrophe. Es ist täglich passiert Riesenunglück, Menschen leiden, sterben und Putin hört nicht auf.
Mhm. Du bist ja in St. Petersburg geboren. Wie fühlt es sich für dich an, dass sich dieses Land, wo du aufgewachsen bist, dass sich das so entwickelt hat?
Ja, es ist mir total halt schade, weil an sich selbst, Russland ist sehr schön, finde ich, auch der Staat, woher ich komme, liebe den. Es hat wahnsinnige Architektur, Atmosphäre, kulturellen Hintergrund. Leider muss ich sagen, ich habe schon das vorgesehen, deswegen bin ich eigentlich schon von dort weg, weil es, ich bin weg, um mich selbst entwickeln zu können. Und das habe ich nie gesehen in dem Land, wo Korruption einfach so stark ist und dass die Menschenrechte sind komplett niedergezogen und man hat kein Wort zu sagen. Das war schon damals, als Putin angefangen hat. Es war eigentlich, Russland hat keine coole Geschichte hinter sich. Also ja, leider, schönes Land, aber kein guter politischer Zustand da. Mhm.
Bist du dann irgendwann nochmal wieder zurück nach Russland, seit du hier bist?
Ja, ich habe immer wieder meine Eltern dort besucht. Mhm. So, ja, einmal pro Jahr war ich schon immer da, manchmal zweimal pro Jahr, genau.
Also das heißt, du hast noch Verwandte und Freunde in Russland?
Ja, ich habe Verwandte und Freunde, ja, klar.
Okay.
Meine ganze Familie eigentlich wohnt dort.
Okay, aber ihr könnt jetzt Kontakt halten oder ist das irgendwie schwieriger geworden?
Ja, es ist halt, geht über Telegram, WhatsApp.
Mhm.
Ja.
Okay, und dann hast du ja auch schon eben gesagt, du hast es irgendwie kommen sehen und du hattest dann irgendwie das Gefühl, auf jeden Fall was machen zu müssen. Also nicht einfach nur zugucken und nichts tun, sondern du wolltest ja auch den Geflüchteten dann unbedingt helfen. Wie hilfst du an, also bei uns, ich habe ja auch bei Apartments for Solidarity, was ja mit Taxi for Solidarity zusammenarbeitet, geholfen. Und das ging darum, den Geflüchteten Wohnraum zu verschaffen. Und da war Natalia ganz doll Gold wert. Warum? Weil sie ja Russisch spricht. Ja. Das heißt, hast du viel übersetzt in der Zeit jetzt?
Ja, extrem viel. Ich habe wirklich täglich Hilfe gegeben mit Übersetzen. Wir haben auch mit Taxi for Solidarity, das war ein Teil, wir haben Teil des Projektes von St. Pauli wurde organisiert. Wir haben zwei Busse von Menschen aus Ukraine geholt und das war super viele unterschiedliche Alten, auch Englischkenntnisse und manche könnten gar keine andere Sprache aus
ja, viele auch
Russisch und Ukrainisch. Und Deswegen, es war natürlich sehr, sehr hilfreich. Die haben sich auch vertrauter gefühlt, wohler gefühlt. Die können sich ausdrücken, auch was emotionelle Seite angeht. Die haben nach die ganze administrative Teil dann auch seine Emotionen gelassen und konnten sprechen. Und ja, es war sehr intensive Tage, Wochen. Natürlich bin ich immer noch dabei. Ich helfe bei jede Anfrage, wir haben eine Riesengruppe von die, alle Leute, die hierher gekommen sind. Mhm. Da kommen immer Anfragen, wie, was, warum und so weiter.
Auch beim Anmelden hast du geholfen, ne?
Ja, also hier unterschiedlich, absolut unterschiedliche Bereiche. Da natürlich bin ich immer dabei. Es hat sich auch eine Riesengruppe an Volunteuren gebaut, auch in meinem Kreis von russischsprachigen Bekannten. Mhm. Jeder hilft, wie er kann, auf jeden Fall.
Ja. Und ist dann Russisch und Ukrainisch dieselbe Sprache oder ist das wie so ein Dialekt praktisch?
Es ist kein Dialekt, es ist tatsächlich unterschiedliche Sprache. Mhm. Es ist, gehört zu slawischer Gruppe, aber es ist unterschiedliche Sprache und man hört das sofort, mhm, wenn man spricht. Und ich kann leider Ukrainisch nicht, aber am meisten Ukrainer können Russisch.
Ah, okay.
Und zwar, also fast, ich würde sagen, alle.
Ja.
Es liegt daran, dass Ukraine war 70 Jahre lang unter Sowjetunion damals besetzt und da wurde nur russische Sprache, mhm, gesprochen in Schulen und Unis täglich und deswegen haben Menschen halt auf russische Sprache umgestiegen und auch jetzt die neue Generation gibt es immer in den Schulen russische Sprache. Ja, somit halt manche von meinen Bekannten lernen jetzt langsam ukrainische Sprache.
Okay.
Wir verstehen ukrainische Sprache, wir können Kontext komplett verstehen, und, aber sprechen nicht.
Mhm. Also. Ah ja, interessant. Ich dachte tatsächlich, dass es so ähnlich ist, dass man es einfach auch als Russin sprechen kann, aber das ist schon eine ganz andere Sprache.
Also ganz andere Sprache, wie, ja, Deutsch und Niederländisch.
Ja, okay. Also ähnlich, aber man kann sich einfach verstehen. Du hast gesagt, dass die Geflüchteten dann auch so ein bisschen so ein vertrauteres Gefühl dann hatten, wenn sie mit dir sprechen konnten. Hast du auch was erlebt, was eher negativ war, weil du aus Russland kamst oder kommst?
Hab kein einziges Mal das erlebt.
Mhm.
Hat auch keiner von meinen Bekannten das erlebt.
Mhm.
Wir sind total tolerant und Hauptsache, wie gesagt, wir geben so viel Hilfe, was wir geben können. Da gibt es keine Negativität.
Das ist ja schon mal schön. Also hast du auch so jetzt in der Zeit keine blöden Sprüche oder so bekommen?
Nein, habe ich nicht.
Okay, na ein Glück. Ja, also die Solidarität am Anfang zu Beginn des Krieges war ja ganz schön hoch und viele haben ja auch viele Geflüchteten aufgenommen und viele Wohnungen angeboten und so weiter. Jetzt, wie ist es jetzt?
Ja, wie ist es jetzt? Die Solidarität natürlich ist noch da. Man kann sagen, es ist menschliche Seite, dass die Menschen irgendwann auch müde sind oder dran gewöhnt sind zu Sachen. Deswegen wahrscheinlich diesbezüglich gibt es weniger Angebot, aber ich glaube, es gibt auch viele neue Projekte am Start. Also es ist halt sich entwickelt gut. Es ist, früher war sehr spontan, sehr chaotisch, so dass man, mhm, die einfach erste Not gesucht hat.
Genau, so feuerwehrmäßig haben wir das immer genannt. Hauptsache schnell irgendwas machen, aber ja, besser, genau, nachhaltig vielleicht. Ne?
Ja, und jetzt ist es ist mehr nachhaltiger im Sinne, dass es gibt Projekte, die tatsächlich sich aufbauen, so wie ich habe letztens gehört, glaube in Eppendorf wurde ein Haus gebaut, die tatsächlich komplett an ja, Geflüchteten halt angeboten wurde. Und, mhm, das ist sehr schön. Ich kann tatsächlich ein bisschen eine Kritik äußern, dass es eher mehr politische Seite, Kritik an Politik, so dass ich nicht so ganz schön finde, auch die Geflüchteten auf unterschiedliche Kategorien aussortieren. Also von ja. Gefühl her haben wir irgendwie erste Klasse, zweite Klasse und so weiter. Also es gibt sehr viele Bedürftige und wahrscheinlich ist es ein politischer Auftritt und ja, Spekulation, ja. Dass man halt die jetzt ukrainische Geflüchtete in die erste Reihe sieht, weil ja, ich kenne viele Geflüchtete. Ich habe in einem Orchester gespielt, der komplett aus syrischen Geflüchteten entsteht, dass die syrischen Leute, die zu Fuß oder per Meer oder wie auch immer fliehen müssten und haben nur ein Instrument mitgenommen. Manche haben Instrumente auf dem Weg gelassen, weil die hatten noch Kind oder noch andere Sachen in Priorität. Und das war komplette Orchester mit geflüchteten Syrien. Und die Geschichten, die ich da gehört habe, die waren krass. Also es gab wahnsinnig talentierte, ausgeübte, so wie Ärzte, die Lehrer, Professoren, und die könnten gar keine Anerkennung in Deutschland bekommen und mussten alles von Anfang anfangen. Also da bin ich nicht einverstanden. Ich finde das absolut unkorrekt. Da muss man echt die Balance schon halten.
Auf jeden Fall. Und es ist auch schwierig gewesen, also ganz normale weiße UkrainerInnen war einfacher. Und wenn da aber dann vielleicht noch ein dunkelhäutiger Vater dabei war oder so, dann sah es halt auch schon wieder schwieriger aus. Ne? Also das kam halt auch noch dazu. Ne? Es ist schon...
Ja, das auch. Ich glaube, in der ersten Reihe wahrscheinlich steht, ich weiß nicht, in Bezug auf Hautfarbe, aber auf jeden Fall geopolitisch ist da die Frage im Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass weiter Spenden rekrutiert werden. Es ist natürlich traurig, dass wir das wieder machen müssen. oder du in dem Fall. Ich habe es schon angedeutet und wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. See No Difference, Samstag, 6.8. im Hafenklang. Wie kam dir denn die Idee?
Die Idee kam mir folgendes vor, sodass ich... an der SAE, da wo ich studiere, wo wir gerade sind, Abschlusssemester, also Abschlussstudiumsemester habe. Also das heißt, ich werde jetzt Diplome bekommen, hoffe ich. zwar eine von Prüfungen, es ist Eventorganisation. Und zwar in einem Team, also das heißt, die alle... Semestermitgliedern, mit wem ich studiere, wir alle zusammen müssen ein Event organisieren.
Ah ja.
Sofort fiel mir auf, dass es halt muss keine irgendwie Indie-Pop, Rock, Hip-Hop oder noch was am Start sein. Also dass man kann auch noch was Gutes gestalten, unterstützen, Menschen helfen. Und somit habe ich vorgeschlagen, dieses Konzept. Alle haben zugestimmt, dann, ja, deswegen ja, wird das entstehen am 6. August.
Und dann hast du das Hafenklang gefragt, ob du da an dem Tag das sozusagen mieten kannst.
Hafenklang hat eigentlich sofort zugesagt zu Benefizkonzert. Und somit bin ich sehr, sehr, sehr dankbar an Thomas aus Hafenklang. Der hat mir das zu Der hat mir das ermöglicht.
Und wie kamst du dann auf die Künstler? Das sind ja dann auch KünstlerInnen aus der Ukraine auch teilweise.
Ja, ukrainische Künstler Künstlerinnen habe ich kennengelernt bei dem Benefizkonzert, was auch jeden Sonntag in Indra Club entsteht. Das organisieren selbst die Leute, die aus Ukraine sind, Geflüchtete. Und die sammeln einfach Spenden, also jede neue Künstlerin, die flüchten, die kommen und landen nach Hamburg, die fügen sich zu dieser Familie und dann treten jeden Sonntag wirklich regelmäßig auf.
Im Indra Club?
In Indra Club, ja. Und da sind richtig viele Talente, muss ich sagen. Genau, und als es noch angefangen hat, da habe ich mir paar Talente geschnackt und dann ja, aber es gibt richtig viele Talente dort.
Und wer tritt jetzt genau auf?
Es wird Olena Papadjouk auftreten und leider eine Künstlerin hat heute sich positiv getestet, deswegen kann sie nicht dabei sein, aber wir suchen gerade sehr schnell auf andere Künstler, Künstlerinnen und bestimmt, wir finden jemanden.
Okay, und wer kommt denn sonst noch?
Es kommen noch Refugees, das ist ein Hip-Hop-Kollektiv aus Hamburg. Die sind gemischt, international auch und sehr sozial und politisch engagiert und in den Texten kann man ziemlich harte, aber wahre Wörter hören. Mhm. Und das andere Band ist Punkrock und das ist meine alte Bekannten Small Town Riot. Die kenne ich schon seit Längen. Das ist genau da die Zeiten, wo ich in Skabut sehr viel Zeit verbracht habe. Ja, mit Timo waren wir sehr viel unterwegs und befreundet sind wir immer noch. Der wird da auftreten. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Genres, von ukrainischer Pop-Rock bis zu über Hip-Hop und dann landen wir bei Punk-Rock.
Aber du trittst nicht auf?
Ich werde bei der Eröffnung tatsächlich mit Olena spielen, ein paar Lieder. Das werden wir machen, das habe ich auch schon gemacht in Indra. Ich werde sie begleiten mit der Bratsche. Und dann dachte ich, dass ich auch bei Aftershow-Party teilnehme, aber halt...
Jetzt hast du ja deinen großen Auftritt.
Ja, bei anderen Aftershow-Party.
Beim CSD, ja Mensch. Und wie du schon gerade gesagt hast, es gibt auch noch eine Aftershow-Party. Was wird da für Musik laufen?
Es wird elektronische Musik laufen, tatsächlich.
Nur?
Ja.
Okay, ohne Bratsche.
Ohne Bratsche.
Okay, und die Spenden gehen an die Juventa Crew und an Taxi for Solidarity.
Genau.
Was musst du denn jetzt noch alles organisieren oder ist jetzt soweit erstmal, kannst du dich zurücklehnen? Weil es war ja doch wahrscheinlich schon recht viel Arbeit.
Ja, wie alles betrifft, ist halt Marketing. das wird, glaube ich, nie genug. Werbung wird nie genug. Deswegen, es ist schön, wenn die Leute... zu diesem Konzert kommen. Es war viel Arbeit, ja, wir müssen natürlich vieles organisieren, von Branding her, Name bis zu das ganze Veranstaltung durchzuführen. Also das ist noch nicht Ende, es kommt noch Tag des Veranstaltungs. Ja, aber sonst im Allgemeinen bin ich zufrieden. Es kommt noch ein schriftlicher Teil, was ich am Uni liefern muss, bezüglich ganze Businessplan heißt das.
Aber sind dann von deiner Uni dann auch welche dann vor Ort und gucken sich das an und geben dann eine Note oder wie darf man sich das dann vorstellen?
Genau, eigentlich es kommen zwei, drei Dozenten, die dann werden das anschauen und benoten und
Müssen wir uns benehmen.
Nee, ich hoffe, die werden auch ganz ordentlich saufen, weil sonst macht es keinen Spaß.
Ja, das hoffe ich doch auch mal. Also nur die natürlich. Ja, Mensch, Natalia, genau eine Stunde jetzt, wenn ich das richtig sehe. Möchtest du denn noch irgendwas loswerden jetzt hier so?
Was loswerden? Also ich finde, allgemein, Welt braucht halt mehr Respekt und Rücksicht. Und ich treffe öfters Menschen, die... das nicht zeigen. Ich wünsche mir, dass wirklich viel wie möglich bei vielen möglichen Menschen, dass die Liebe mit Liebe leben und Liebe verstreuen und wirklich nicht egoistisch denken und nicht in sich selbst sich schließen oder nur in soziale Netzwerke sein ganzes Leben verbringen. Also es gibt so viele tolle Sachen und vor allem wir alle immer wieder brauchen irgendwelche jegliche Art von Hilfe. eine Unterstützung, eine menschliche Zusammenhalten. Also mehr Rücksicht wäre echt cool. Also man sieht das auf den Straßen, es fehlt Rücksicht aufeinander. Bitte.
Das sehe ich auch so. Und du trägst schon einen wirklich großen Teil dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser wird. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir.
Und ja, für deine Arbeit und für dein Engagement und fürs Übersetzen die ganze Zeit in der Hochphase nach dem 24. Februar. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, aber ich war ja bei dir. Danke, dass ich da sein durfte und du mir die tollen Fragen beantwortet hast. Und ja.
Danke dir, David, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Ehre.
Ah, ja, schönes Schlusswort. Tschüss.
Tschüss.